ein Stück und näher zu dir zu bringen. Komm, fülle meinen Mund mit deinen Worte und lass diese Predigt wirklich von dir sein. Amen. Amen. Ich habe die Predigt so genannt, Freiheit, du selbst zu sein. Als ich ganz am Anfang, um 2012 war das, es war Juli 2012, war ich zum Flughafen gebracht in den USA von meinem Pastor und seiner Frau da in meiner Heimatgemeinde. Und ich wollte los, Einwegticket nach Deutschland, um Missionarin hier zu sein und irgendwas zu machen, wusste ich selber noch nicht was. Aber einfach mal hier zu sein und etwas für Gott aufzubauen und mit Gemeinden in Foursquare Deutschland zu arbeiten und irgendwie irgendwas machen, was gut ist. Und als ich da mein Ticket hatte, meine Tasche und alles war so bereit, richtig zum Flug zu gehen und musste Tschüss sagen zu meinem Pastor und seiner Frau, die auch ein bisschen so mich richtig so unter den Flügel in den letzten Jahren genommen hatte. Der Pastor Alex Olsen damals hat mir so quasi ein Wort der Weisheit, seiner Weisheit gegeben, bevor ich losgehe. Und was er gesagt hat, ist bei mir hängen geblieben, obwohl ich muss ehrlich zugeben, ich hatte keine Ahnung, was es bedeutete. Und was er gesagt hat war, Gott kann am besten durch dich und mit dir wirken, wenn du du selbst bist. Keiner ist so genauso wie du, sei einfach du selbst. Und wie ein guter, junger Mensch, da habe ich gesagt, ja, mache ich. So. Und bin dann sofort zum Flug gegangen und den Abenteuer anzufangen. Und richtig cool, aber diese Worte, wie er das gesagt hat, ich weiß nicht, es ist bei mir hängen geblieben. Und über die Jahre jetzt, schon fast 10 Jahre, lerne ich mehr und mehr, was Gott zumindest dadurch sagen möchte. Und möchte mit euch heute ein bisschen mitteilen, was ich über die Jahre gelernt habe. Es ist ein Thema, was ich immer noch lerne, wo ich immer noch drin stecke und wachse. Und das ist, ich habe nicht das ganze Programm hier, aber ich möchte so einen Einblick damit mit euch mitteilen. Denn am Anfang habe ich gedacht, ja, sei du selbst. Natürlich bin ich kein Reinhard Bonnke, ich kann nicht einfach predige wie er, ich kann nicht erwarten, dass ich genauso mache wie er oder jemand anders. Ich bin keine Ewald, ich bin keine, was weiß ich, wer noch was. Ich muss halt meinen Weg finden. Ich muss schauen, wo, was für Gaben ich habe. Ich muss mal schauen, wie wir. So habe ich angefangen und versucht, wenn ich mal mich nicht zu vergleichen mit anderen Menschen. So habe ich angefangen. War auch gut und richtig, ist auch wahr. Und es ist sehr gut. Und das war so eine erste Offenbarung oder eine erste Lernphase für mich. Wer bin ich? Und wie funktioniere ich? Wie kann ich was machen? Und dann geht es weiter. Und mit mehreren Zeiten habe ich so gedacht, hey, sei mich selber, sei treu zu mir selber. Was fühle ich, wo bin ich gerade? Ist da etwas, was ich ja nicht wirklich anschaue in meinem Leben? Muss ich vielleicht Dinge aufarbeiten in mir? Das war so die nächste Lernphase, wo ich dann gedacht habe, okay, sei du selbst. Ja, wer bin ich überhaupt? Und habe dann Dinge angeschaut aus meiner Familie und Hintergrund. Was ist vielleicht in den tieferen Ebenen in mir? Die Verletzungen oder auch die ganz wichtige tiefe Wünsche, Sehnsüchte. Was ist was ich tun möchte? Ich kam hier nach Deutschland und war bereit, einfach mal alles zu machen. Und habe auch teilweise ein bisschen alles gemacht. Und die Frage dann kam so, hey, ich kann nicht alles machen. Was ist deine Aufgabe für mich, Gott? Wie hast du mich geschaffen? Was habe ich in mir, um weiterzugeben? War so die nächste Lernphase und musste ein bisschen prüfen, wer bin ich? Was habe ich? Was ist mein besonderer Auftrag oder Sendung hier? Und mit wem hier, besonders hier in der CFA-Gemeinde und in Bielefeld und so weiter? Und ich bin in der letzten Zeit zu einer neuen Lernphase mit dieser Sei du selbst. Und ich möchte das wirklich, das ein bisschen mehr erweitern. Und versuche ich das zu tun dass jeder es verstehen kann. Ich bin selber noch ein bisschen am das Verarbeiten und Verstehen. Also ich hoffe, dass es gut rüberkommt. Ich habe hier einen Schraubenzieher. Man kann so viel mit einem Schraubenzieher machen. Richtig, richtig viel. Ich kenne eine Familie einmal, die hatte eine Garage, wo die Tür kommt runter und wieder hoch. Und man konnte durch die Garage dann auch im Haus sein. Und das war halt ihre Weg. Und aber die Knopf, wo man drückte, mit dem Autoschlüssel oder so, war kaputt. So, was haben sie gemacht? Sie hatten irgendwas da dran gebaut. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Aber sie hatten dann einen Schraubenzieher einfach mal so stecken in der Erde daneben. Keiner wusste, wozu der Schraubenzieher da war. Es war ein bisschen so hinter einer Pflanze so. Aber ich wusste es, weil ich gut befreundet war mit denen waren. Und ich kam mal dahin und konnte einfach mal den Schraubenzieher so nehmen, so ein bisschen sauber machen. Und dann auf diese, was sie da eingebaut haben, war quasi die Verbindung, die elektrische Verbindung, was dann die Tür aufmachen würde. Und ich würde mit der Schraubenzieher dann die Connection, die Verbindung dann vollenden und zack, geht die Tür hoch. Hey, super, so kann man eine Tür aufmachen mit einem Schraubenzieher. Mein Onkel ist ziemlich mechanisch begabt und er hat es rausgefunden, wie mit einem einzigen Schraubenzieher ein Auto anfängt und ansprengt. Ich sage nicht, was er damit alles gemacht hat. Also, man kann sehr viel mit einem Schraubenzieher machen. Aber wisst ihr, es gibt eine Sache, was den Schraubenzieher richtig, richtig gut macht. Also richtig, vielleicht besser als alles andere macht. Habt ihr eine Ahnung? Vielleicht kommt er nicht darauf an, aber es hat damit mit Schrauben zu tun. Hey, wisst ihr was? Ein Schraubenzieher kann am besten Schrauben ziehen. Ne? Ein bisschen so ähnlich ist es. Gott kann mit uns wirken. Wir sind geformt wie ein Schraubenzieher. Ich bin nicht so ein Schraubenzieher, so ich bin so ein bisschen dicker unten, ein bisschen so dünner oben. Aber wir sind so mit unserer inneren Selbst. Wir sind geformt, gebildet von Gott. Er hat uns ausgebildet, bevor er die Welt geschaffen hat. Er wusste, wer unsere Persönlichkeit ist, was wir als Erfahrungen in unserem Leben hat. Er ist die ganze Zeit dabei. Er formt und bildet und er weiß, wer wir wirklich innerlich sind, was in uns ist. Und wie wir die Welt sehen und vor allem die Beziehung, die wir ganz persönlich zu ihm haben, ist einzigartig. Niemand kennt Jesus so wie ich, so wie du. Es ist ähnlich, aber du bist einzigartig und deine Beziehung mit Jesus deswegen ist auch einzigartig. Das heißt, dass jeder Mensch ist ein einzigartiger Zeugnis von Jesus Christus. Wisst ihr das? Du bist ein einzigartiges Zeugnis von Jesus Christus. Du auch und ich auch. Wir sind, jeder Einzelne, ein einzigartiges Zeugnis von Jesus Christus. Und Gott wirkt am besten, kann am besten Zeugnis durch uns wirken, wenn wir einfach wir selbst sind. Wenn ich versuche, andere wie anderen zu sein oder wenn ich so beschäftigt, dass ich nicht wirklich treu zu mir selber bin oder wenn ich versuche, alles zu tun, aber nicht das, wo mein Herz wirklich da drin ist oder, so viele verschiedene Dinge. Aber wenn wir selbst sind, dann tun wir, was Schraubenzieher quasi tun, am besten, wofür sie geschaffen sind. Und in dem Hand der Meister, der das am besten tun kann. So, das natürlich war meine erste Frage im Flugzeug. Ich so, ja, sei du selbst. Was bedeutet das? Aber wer bin ich dann? Wer bin ich überhaupt? Und diese Frage, wer bin ich, begleitet mich durch die Jahre. Und durch die Jahre habe ich ein bisschen mehr und mehr gelernt. So für alle jungen Erwachsene und auch ältere Erwachsenen. Hey, wir sind ständig am Lernen, wer wir sind. Und es ist cool, wir wachsen. Es ist nicht her, du hast es, nach meiner Predigt heute bist du set. Nein, tut mir leid, wir müssen nach meiner Predigt auch noch weiter wachsen. Aber es gibt einige Sachen, was die Bibel auch sagt, wer wir sind. Und diese Zusage von Gott, wie er uns sieht, das ist für uns alle. Nur wie diese Sachen durch unsere Einzigartigkeit ausgedrückt werden. Das ist dieser einzigartige Zeugnis. Samuel, kannst du den PowerPoint da erstmal so anmachen? Ich habe hier an der Liste 37 verschiedene Punkte, nur aus Epheserbrief, Kapitel 1 und 2, was die Bibel sagt über wer wir sind, unsere Identität in Christus. Wenn Jesus in dir ist und lebt, wer wir sind. Ich lese mir einfach mal noch kurz durch. Gott sagt zu dir und zu mir, du bist ein Heiliger. Du bist treu im Glauben an Jesus Christus. Du bist mit Gnade beschenkt. Du bist ein Teil des Leibes Christi. Mit Erbarmen beschenkt, mit Frieden beschenkt, mit jedem geistlichen Segen beschenkt. Du bist auserwählt noch vor der Erschaffung der Welt. Du bist heilig und untadelig in Christus, so sieht er dich. Du bist geliebt. Punkt. Du bist vorherbestimmt zur Annahme als Kind Gottes. Fühlst du dich angenommen? Wenn nicht, du bist vorherbestimmt. Gottes Wille ist es. Du weißt, du bist vorherbestimmt zur Annahme als Kind Gottes. Du bist nochmal adoptiert, also extra gewollt, extra angenommen. Nächste. Du bist erlöst durch sein Blut, also losgekauft durch sein Blut. Du bist von Schuld frei gesprochen. Du bist überschüttet mit Gnade. Eingeweiht in die Geheimnisse seines Willens. Er spricht direkt zu dir. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du bist mit einem garantierten Erbe im Himmel beschenkt. Du bist mit Glauben beschenkt, mit der Kraft Gottes beschenkt, lebendig geworden durch Jesus Christus, durch Gnade gerettet, durch Christus erhört und an Jesu Seite im Himmel sitzend, geistlich mit ihm verbunden. Du bist ein Zeugnis von Gottes Gnade und Gottes Güte in der kommenden Zeit und du bist ein Empfänger des Geschenks der Erlösung. Letzte. Du bist Gottes Werk, in Christus geschaffen. Du bist in Jesus Christus zu guten Taten berufen. Und du bist nicht länger ein Fremder für die Bündnisse der Verheißung, sondern du gehörst zum Gottes neuen Bund. Du bist durch das Blut Christi Gott nahe gebracht. Und du bist Teil der einen neuen Menschheit, die Juden und Nichtjuden alle zusammen in Einheit, ein Mensch in Gott, ein Volk. Du bist mit Gott versöhnt, mit Zugang zum Vater, der Recht beschenkt. Und du bist ein Mitbürger der Heiligen, ein Mitglied in Haus Gottes Hausgemeinschaft. Du bist ein heiliger Tempel, vereint mit dem Gläubigen und ein Wohnort Gottes in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. 36 krasse Punkte, nur in den ersten zwei Kapitel von Epheserbrief, was eine Aussage ist über dich und mich, wer wir sind in Christus. Übrigens, alle diese Punkte, ich habe an die Ausgänge, wenn ihr dann geht, habe hier diese Punkte für euch ausgedrückt. Und den Rest, die restlichen Punkte auf der Rückseite von der Predigt, dass ihr das mitnehmen könnt und für euch haben könnt. Aber ich möchte euch mitteilen, auch wenn ich das hier mit dem Kopf weiß, diese Frage sei du selbst, ja, wie schaffe ich das? Und dass so viel in meinem Leben, so viele in meine Innere, wo ich nicht so fühle, wo ich nicht von mir selber wirklich glauben kann, dass das bin ich. Und da manchmal ich laufe, sage, okay, das ist das Ziel mit meinem Kopf, ich laufe und dann kommt etwas in mir innerlich hoch wie ein Stolperstein und dann boom, und ich verliere das. Und ich versuche weiter und der nächste kommt hoch, boom. Ich war am Freitag mit meiner Jugendliche so ein bisschen am Zocken. Und da war so diese Spiele, so diese Laufwettlaufe, mal so gehen, du gehst alle so die Hindernisse vorbei und dann kommt aus nirgendwo ein großer Block, pff, hat mich platt gemacht. So ist das manchmal. Wir laufen, wir wissen, wer wir sind im Kopf und dann kommt etwas aus dem Inneren wie ein großer Block, boom, und auf einmal sind wir platt und wir wissen nicht mehr, wer sind wir denn? Wie ist das? Wie kann ich mich selbst sein? Wie kannst du mit mir ein Zeugnis sein, Gott? Sowas. Wie geht das denn? Ich möchte mitteilen aus diesem Buch, das heißt emotional gesund leiten, das lesen wir als Gemeinderat zusammen, hat mir auch so noch ein Stück da reingebracht heute, was bedeutet es, du selbst zu sein? Und ein bisschen mehr so eigentlich, dich selbst zu finden, wie das ist. Und er spricht in einer der Kapitel von dem Gefahr, dass wir die falsche Prioritäten setzen, dass wir denken, etwas für Gott zu tun, ist, wie wir ihn am besten dienen. Und das ist wichtiger, als einfach mit ihm aus einer tiefen Beziehung zu leben und diese tiefe, enge Beziehung zu pflegen. Und er sagt, das ist eine Gefahr, weil dann kommen wir in ein Leistungsdenken. Ich tue für Gott, ich tue für Gott. Matthäus 7 hat Jesus etwas Ähnliches gesagt. Da kannst du das schon auf die Leinwand werfen, Samuel. Jesus selber sagt, und es ist ein krasser Punkt für uns, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Wow, das ist eine interessante Übersetzung. Cool. Und auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das nicht lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Also schon klar, ne? Taten sind wichtig. Was wir tun, ist schon wichtig. Nicht nur einfach mal hören, sondern auch tun. Aber dann geht er weiter und beschreibt etwas noch interessanter. Und er sagt, am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit. Wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen Wunder vollbracht. Boah, okay, also wenn jemand, ich schaue die an und denke, diesen Christen, guck mal, was sie dann alles machten. Wie Reinhard Bonnke, sie predigen in den Toten auferwachen. Okay, doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, was ihr getan habt, habt ihr gegen das Gesetz getan? Warte mal, wie kann das sein? Dieses Wort kennen, ich habe euch nicht gekannt. Im Griechisch ist es ähnlich, es ist so das griechische ähnliche Wort wie Hebräer im 1. Mose Kapitel 2, wo Adam und Eva zusammengekommen sind und haben einander erkannt. Es bedeutet nicht nur eine sexuelle Beziehung, sondern es bedeutet diese enge Vereinigung, wo zwei zusammenkommen. Eine Einheit, eine tiefe, ich kenne dich. Eine tiefe, ich schaue dich an von Angesicht zu Angesicht. Und ich lerne dich kennen und indem ich dich kennenlerne, ich sehe, wer ich auch bin. Das geschieht nicht im Vorübergehen. Das geschieht nicht. Ich laufe und tue sehr viel für Gott. Okay, ein bisschen stille Zeit. Ja, okay, laufe zu und zu. Sondern das geschieht, indem man wirklich Zeit nimmt, Angesicht zu sein. Ein bisschen zu still zu kommen, zu hören und wirklich Gott einfach mit dir zu sein, ohne Fragen zu stellen, Fragen zu antworten, irgendwas vorzubereiten für Gott, sondern einfach mit ihm genießen und sein in seiner Gegenwart. Das ist schwer, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht einfach für mich. Ich möchte euch etwas ein bisschen so beichten oder zugeben, was ich in der Sommerzeit erlebt habe. Ich war in einer Gebetszeit, Exerzitien, und ich habe einfach in Gebet mein Herz ein bisschen ausgeschüttet vor Gott und habe dann mitgeteilt, hey Gott, mir geht es gerade ein bisschen so ausgepowert, mir geht es gar nicht so gut. Und ich habe visualisiert quasi, dass ich vor dem Kreuz komme und ich möchte das ein bisschen so mit euch mitteilen, wie das für mich war. Ich habe mich selber gesehen, mit einem schweren Balken auf den Rücken. Und ich komme so mit dieser schweren Balken durch die Straßen und ich laufe hoch, den Berg hoch zum Kreuz. Richtig schwer, es war so nicht leicht, richtig schwer, schwerer, je länger es drauf ist. Und ich komme zum Kreuz. Und ich fing an so, okay Gott, Jesus, hier bin ich. Wo bist du? Hier bin ich, ich habe den Last, ich habe das ganze Bürde, ich habe die Menschen, ich habe den Dienst, ich habe das hier zu dir gebracht, zu deinem Kreuz. Wo bist du? Wieso bin ich müde? Wieso ist diese Schmerz da? Und ich habe angefangen einfach alles. Und ich habe versucht, das so lange ich konnte zu halten und zu tragen. Und irgendwann mal konnte ich das nicht so. Und ich war so, okay, es ist zu schwer. Und ich ging dann auf die Knie. Und ich sagte, Gott, wo bist du? Wieso nimmst du mir diese Last nicht ab? Ich verstehe nicht, wieso du das hier jetzt zulässt. Ich verstehe nicht, wieso es so schwer ist. Habe ich nicht einfach mal mein Kreuz auf mich genommen und dir nachgefolgt? Habe ich nicht getan, was du gesagt hast in deinem Wort? Ich habe versucht, Herr, ich bin ein Heiliger, ich bin dein Kind Gottes. So sagst du in deinem Wort. Und ich habe alles ausgeschüttet und ich habe es nicht verstanden. Und es wurde schwerer und schwerer und ich konnte es irgendwann mal nicht mehr halten. Und ich war so. Und ich habe weiterhin einfach so geweint und ausgeschüttet. Und irgendwann tat das auch weh. Und Gott war die ganze Zeit nicht am Reden. Der schwieg. Bis ich meinen Balken, also in meiner Vorstellung war das Kreuz riesig, einfach mal so gegen das Kreuz gelehnt. Ich konnte es nicht mehr. Ich war fertig. Und ich saß quasi mit meinem Rücken am Kreuz. Ich saß da, lehnte mich am Kreuz und ich war traurig. Und ich saß da einfach mal und nahm wahr in mir, wo ich war. Wer bin ich gerade in diesem Moment? Was fühle ich? Habe das einfach mal so hochkommen lassen. Dann habe ich immer wieder in meiner Gebetszeit, meiner Visualisierung Fragen gestellt. Was sehe ich? Was höre ich? Was rieche ich? Einfach mal so, um anzukommen. Und was ich gehört habe, war irgendwo ganz weit weg ferne Stimmen, so mürmende Stimmen. Und ich wusste, es waren tausende Leute, Leute, die mein Herz brennt, um irgendwie das Kreuz zu ihnen zu bringen, denn sie kommen selber nicht zum Kreuz. Und ich weiß, dass sie das brauchen, aber sie sind so weit weg und ich kann nicht. Ich kann einfach mal nicht. Wie soll ich das da hinbringen? Aber ich hörte die Stimmen ganz, ganz fein und ferne weg und ich musste das erstmal da stehen lassen. Okay, ich kann es nicht. Wie schaffe ich das? Und ich habe gesehen dann etwas und gerochen. Habe den Schweiß gerochen. Am Kreuz sein Blut, seinen Schweiß. Und dann fing ich an, aber etwas anderes zu riechen. Mein eigener Schweiß, mein eigenes Blut, was ich so ein bisschen mitgetragen habe. Und dann guckte ich mich, ich stand auf und ich guckte mal den Kreuz an. So, hä? Und da waren etwas wie Fasern von dem Kreuz, das zu den Balken ging. Und es fing an, als ob das Kreuz wollte den Balken. Und als ich dann das erhob, auf einmal ist die Perspektive total geändert. Und diese große Balken auf meinen Schulter mit diesen Fasern kamen. Und es würde so, als ob es ein winzig kleiner Splinter im Kreuz. Da habe ich gedacht. Ich habe Anteil an deinem Leid. Ja. Aber weißt du was? Dieses Heben und sagen, okay, ich gebe das, hat mein Herz gerissen. Es hat geschmerzt, das abzugeben. Es hat geschmerzt, das zum Kreuz zu bringen. Und ich schrie, während ich, aber diesen Schmerz hat mich zum Kreuz gezogen. Diesen Schmerz war ein Schmerz, aber es war fast ein gutes Schmerz. Es war, ja, dieses Schmerz nehme ich an, weil du trägst die Last. Und ich habe Anteil, aber was ich daraus gelernt habe und was er mir gesagt hat, ist, er hat Anteil an meinen Last, an meinen Schmerz. Wenn wir nur für Gott Dinge tun und wir tragen den Last, wir sinken. Wir tragen und haben Anteil und wir tragen dieses Leid von ihm und für ihn. Und das sagt Paulus auch und es ist auch teilweise wahr. Aber wir vergessen, dass er Anteil an unserer Schmerz und Leid hat. Und dass er mit uns. Und als ich da am Kreuz, dass diese Splinter sah und so, dann habe ich gefragt, Gott, wie jetzt, wie bringe ich dein Kreuz dahin? Ich kann den Balken nicht wieder zurücknehmen und auflegen, das habe keinen Bock darauf. Wie mache ich das? Und dann sah ich wie eine Hand aus dem Himmel, der etwas ganz weiß und weiches von über mich, so über meinen Kopf und Schulter so gelegen hat. In was ich visualisiert habe, war tatsächlich so wie eine Gebetsschall. Was ich hatte, war eine Fließdecke. So, ich habe das dann genommen, körperlich, und habe dann das als einfach mal zu symbolisieren, einfach so mitzufühlen. Gott setzt ein Gebetsschall auf mich. Und ich habe mich gekniet und einfach mal so. Und auf einmal, diesen Schmerz war immer noch da, aber auf einmal war es nur Gott und mich. Und in diese Angesicht zu Angesicht, wie Mose in dem Zelt der Begegnung, wie David in den Psalmen immer wieder sagte, eines verlange ich von dem Herrn, im Haus des Herrn zu bleiben, in sein Angesicht zu schauen. Von Angesicht zu Angesicht, in der Stille, nicht für ihn etwas zu tun, sondern einfach im Sein. Ihn genießen, seine Gegenwart zu lassen. Weißt du, wenn du anfängst in eine neue Beziehung oder wenn du verheiratet bist mit deinem Mann oder Frau und du hast diese Momente, wo du einfach nur da sitzt und in den Augen den anderen schaust. Du musst nichts sagen. So habe ich gehört zumindest. Ich habe das mit Jesus so erlebt auch, wo ich gefühlt einfach mal am Tisch saß und einfach in seine Augen geschaut. Aber ich habe so oft gehört auch, man sitzt da, man schaut in den Augen, man muss gar nichts sagen, aber da ist irgendwas, was kommuniziert zwischen Seele zu Seele, Herz zu Herz. Du schaust in den Augen der andere und du könntest einfach mal da sein mit der Person und deine Liebe wächst und da ist etwas, was in dir wächst. Genau das. Angesicht zu Angesicht. Dieses Zeit. Wer wir sind, wer wir wirklich sind, innerlich, wer Gott uns geschaffen hat und dieses Freiheit, uns selbst oder wir selbst zu sein, das geschieht nicht nur mit meinem Denken, ich weiß, was die Bibel über mich sagt oder ich lerne mich selber kennen und meine Persönlichkeitstypen oder was auch immer. Es geschieht nicht hier in dem Kopf. Es geschieht, indem ich Angesicht zu Angesicht schaue, mit dem, nach dessen Ebenbild ich geschaffen bin. Und ich sehe ihn und ich kenne ihn. Ich vereinige mich mit ihm und er vereint sich mit mir. Und da fließt etwas zwischen uns. Und auf einmal die Dinge von der Welt, die ganzen Sachen aus meiner Vergangenheit, die Stolpersteine, die Sachen, die sind alle da, aber die sind nicht so wichtig. Gott erhebt mich daraus und ich sehe, wer ich bin in ihm. Ich sehe ihn und ich fange an, zur Ruhe zu kommen, mich selbst wirklich, mir selbst zu sein. Und wenn das so ist, dann aus dieser Stelle kann ich und bin frei, total in einer Freiheit zu widerspiegeln, dieser Gott, der in mir ist, diese Wahrheit, der in mir ist. In meinem Kontext, mit meiner Persönlichkeit und meiner Erfahrung und meiner Einzigartigkeit. Aber ich bin mich und er, ich bin ich und er ist er in mir. Und das gebe ich dann weiter. Und es ist nicht für ihn zu tun, es ist mit ihm zu leben. Und aus diesem mit ihm zu leben fließt dieses er ist in mir, das Kreuz ist in mir. Und dann gehe ich und teile mit den Menschen, das ist, was er mir gesagt hat. So machst du das. Einfach mit mir sein, in dieser Angesicht zu Angesicht. Und dann, wenn du zu den Menschen gehst, aus dieser tiefe, enge Verbundenheit, das Kreuz und mein Anteil ist in dir. Und die Beziehung mit mir, das wird Frucht tragen in denen. So, die Bibel sagt sehr viel über das Unterschied zwischen Frucht und gute Werke. Gute Werke sind das, was wir für Gott tun. Frucht ist, wer wir sind in Gott. Und ich habe hier eine Liste gemacht von Verschiedenes. Ist es auch auf den Rückseite hier, dass ihr da mitnehmen könnt. Aber nur kurz, um das anzuschauen. Johannes Kapitel 15, Vers 8 sagt Jesus etwas über Frucht. Er sagt: Daran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Das ist den Kontext, die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleib in mir, ich bleibe in euch und ihr werdet Frucht tragen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Also Frucht verehrt und verherrlicht den Vater. Verherrlicht Gott selber. Matthäus 5, Vers 16, aber spricht über gute Werke. Das ist so, wie er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und man setzt ein Licht nicht unter einen Scheffel, sondern man setzt es wie eine Stadt auf dem Berg. Man sieht es, du kannst es nicht verstecken. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen oder preisen. Also gute Werke sind auch wichtig. Beide sind wichtig. Gott will, dass wir beide haben. Er sage nicht, hey, du willst einfach mal glauben und du hast eine tolle Beziehung mit Gott, aber du tust nichts für Menschen, du tust nichts für Gott, du hast keinen Dienst, du bist einfach mal in deinen Seifenblasen. Das ist nicht, was Jesus lehrt. Er lehrt beides. Aber wo wir die Priorität setzen, ist wichtig, dass wir nicht in einer Leistungsdenken kommen. So lass uns gute Werke, was sagt die Bibel über diese gute Werke? Was sind sie denn überhaupt? Gute Werke sind ein Zeugnis für Menschen von Gottes Güte. Sind ein Zeugnis für Menschen von Gottes Güte. Das sind unser Dienst oder Arbeit, unsere Fähigkeiten und unsere Gaben, sogar Geistesgaben. Das sind die Dinge, die wir haben als Werkzeug, die wir einsetzen, die gute Werke was tun. Und die Bibel sagt, die sind gute Werke, die er schon vorbereitet für uns. Gute Werke ist Dinge, die wir bauen, unsere Dienste aufbauen, unsere Bereiche aufbauen. Es ist das, was wir für Gott tun. Sie sind auch ziemlich sichtbar, messbar. Die sind oft begreifbarer als Früchte. Zum Beispiel, die Bibel spricht über Früchte der Gerechtigkeit. Ja, wann war das letzte Mal, dass ich gerecht war? Ah, dann kann ich mir ein paar stellen. Aber an welchen Tagen, mit welchem Zumaß oder also Maß war ich hier gerecht und da gerecht? Das ist nicht so messbar, nicht so leicht. Aber zu sagen, hey, meine gute Taten, ich habe am Donnerstag 50 Brötchen weitergegeben an der Tüte, ist ein gutes Werk und da ist messbar, sichtbar, greifbar, etwas so ein bisschen mehr so anzufassen. Gute Werke kann aber auch ohne die enge Beziehung zu Gott geschehen. Das haben wir gesehen in Matthäus 7. Also er sagte, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, haben wir nicht prophezeit und das und dies und jenes gemacht. Aber du hast mich nicht erkannt, du hast mich nicht, hast diese Beziehung nicht. Gute Werke verdienen uns keine Erlösung und die verdienen uns sogar kein Lob. Epheser 2 sagt, dass es die Engel und alle, die zuschauen, wenn wir etwas gute Werke machen, sagt er, nee, wir sind gerettet von Gottes Gnade alleine. Und die gute Werke, die wir tun, sind von ihm vorbereitet, die Engel preisen Gott, wenn du was Gutes machst. Aber das ist doch gut, das ist doch toll, das ist so, wie es sein soll. Das ist seine Gnade in dir. Sie können uns vor Gott nicht gerechtfertigen. Sie folgen ganz natürlich ein lebendiges Glauben. Jakobus sagte, hey, du sagst, du hast deinen Glauben, aber ich sehe keine Werke, keine Veränderung. Was tust du? Dein Glauben ist tot, wenn ich nicht sehen kann, dass es eine Auswirkung, einen Beeinfluss hat in deinem Leben. Die Beziehung mit Gott soll auch in guten Werken da fließen, aber unsere guten Werke sollen, ist keine Beweis oder ist auch keine verdiente oder Sicherheit, dass wir eine enge Beziehung mit Gott. Deswegen muss die Prioritäten gut und die richtige Reihenfolge gesetzt. Und sie werden vergehen und wir werden davon ruhen. Hebräer sagt das. Wir werden von unseren Werke ruhen, wie Gott von seinen Werken ruht hat. Wenn wir da im Himmel kommen, da wird nicht mehr nötig, Prophezeiung oder Dämonen austreiben oder einander zu helfen oder alle diese guten Taten, diese guten Werke werden nicht mehr da nötig. Die werden vergehen. Was bleibt? Was ist ewig? Frucht. Die Beziehung mit ihm, wer wir sind. Und die Veränderung, die Verwandlung, was Gott in uns macht, in dieser Beziehung. Frucht, dann lernen wir, ist, wie wir Gottes Charakter und seine Eigenschaften widerspiegeln. Gottes Natur ist die Frucht in uns. Wir wachsen, die Frucht wächst aus der Identität. Ein Apfelbaum trägt Äpfel, nicht Orangen. Jesus hat das auch gesagt, dass wir kennen, können, ob jemand ein richtiger, ein guter oder ein falscher Prophet oder Lehrer ist, an dem wir die Frucht anschauen. Nicht die guten Werke, sondern den Frucht. Sind sie eins mit Gott? Ist ihre Natur und Charakter verbunden in diese enge Verbundenheit mit Gott? Die Frucht des Geistes, spricht die Bibel ziemlich viel davon aus Galater. Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, Treue, diese neuen Früchte des Geistes sind das Wirken Gottes in uns. Es ist nicht unsere Werke, es ist wer wir sind. Es beschreibt, bist du liebevoll? Hast du mehr Geduld? Warst du freundlich? Das schreibt von unserem Sein. Und das Wirken Gottes in uns, was dann durchkommt. Das sind Frucht. Früchte sind in Einheit mit Gottes Wege und Charakter. Und sie wachsen und sind lebendig, statt gebaut oder getan. Gute Werke sind gebaut, sind getan. Frucht ist etwas, was wächst. Es ist organisch, es ist lebendig, es wächst aus uns, aus einer Beziehung. Manchmal, wir können viel schneller was tun. Und Frucht, wenn ich mal die Bäume anschaue, meine Perspektive nach, die stehen still. Aber die Wahrheit wissen wir. Sie wachsen doch. Da sind Bewegungen. Es ist nur vielleicht für unsere Perspektive sehr langsam. Aber die sind nachhaltend. Die werden da sein länger als ich auf dieser Erde. Die sind nachhaltig. Frucht wächst. Vielleicht braucht es viel mehr Zeit und Investition. Aber es ist lebendig, nachhaltig und es bleibt bis in Ewigkeit. Und es ist eigentlich das Beste, was wir weiterzugeben haben. Ich kann vieles tun für jemand, für Gott und etwas Gutes Werke tun. Da gibt es diesen Spruch, hey, du willst ein Dorf von armen Menschen etwas zu essen geben. Und du versorgst sie mit Fisch für einen ganzen Monat. Richtig toll. Was ist aber mit nächsten Monat? Oder du kannst den ganzen Dorf lehren, selber zu fischen. Und dann hast du sie für ein ganzes Leben lang versorgt. Aber was ist, wenn sie faul sind? Was ist, wenn sie gar nicht glauben an sich selber, dass sie überhaupt was machen können und sie gehen nicht fischen? Ja, das hilft auch nicht. Was machen wir dann? Aber was ist, wenn wir tun, was Jesus tat? Wir kommen, wir leben unter ihnen. Wir haben vielleicht 3 bis 5 gute Freunde geschafft und wir leben mit denen und vorleben und reden über unsere Beziehung mit Gott. Und ja, du schaffst das, ich weiß, komm mal mit, wir gehen zusammen fischen und sie kommen einfach mal mit, weil sie dich mögen und die magst und ihr seid einfach mal da zusammen. Und mit der Zeit, sie fangen an zu glauben, weil sie dich in deine Beziehung mit Gott gelesen und gesehen haben. Und sie fangen an, selber da hineinzukommen. Und auf einmal, sie fangen an zu fischen. Sie erzählen ihre Familien und ihre Nachbarn. Und es geht weiter und weiter und weiter. Mann, ich habe vielleicht nur 3 bis 5 Leute da hier über eine längere Jahrenzeit was getan. Aber die Frucht davon, mich weiterzugeben, Gott in mir weiterzugeben, die Beziehung in mir weiterzugeben, hat nachhaltige Frucht, die für Generationen trägt. Nicht nur ein Leben lang, sondern Generationen. Das ganze Dorf wird komplett verändert. Das ist das Prinzip von Jüngerschaft, was Jesus mit uns lebt. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4, kommen hier zum Ende. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, immer vereint mit ihm, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Ist das nicht toll? Ich will Gott freuen. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen zur Beziehung zu ihm. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Seine größten Zusagen sind, hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet. Denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Von all seinen Zusagen, von was man Größeres werden und Werke tun als Jesus. Sein größter Zusagen ist, dass wir Anteil an seinem Natur haben. Wir werden wie Jesus. Wir werden seine Natur widerspiegeln. Wir werden Frucht tragen. Wir werden wie Jesus in dieser Welt sein. Und wir können das weitergeben. Uns, die Beziehung mit ihm. Epheser 3, letzte Bibelstelle. Ich bete, sagt Paulus, für Christen wie uns, dass er euch, Gott euch, aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich gestärkt zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eure Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Er betet für Christen, nicht für Nichtchristen, er betet für uns. Dass Christus mehr und mehr Raum hat in unserem Herzen. Mehr und mehr Angesicht zu Angesicht und uns verwandelt. Mehr und mehr in seiner Liebe und aus der Überfluss seiner Liebe richtig zu leben. So können wir mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Wir können die ganze Liebe Christi erkennen, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Kommen wir zum nächsten. Damit der Reichtum Gottes euch immer mehr erfüllt. Also zur ganzen Fülle zu kommen. Das ist, wo wir in diese Beziehung, in diese engere Beziehung. Es gibt ein Bild. Kannst du das erste Bild da zeigen? So, das ist ein Bild von mehreren Bäumen. Ich weiß nicht, ob das so sichtbar ist, aber da gibt es so eine Klippe. Und die Bäume, die wachsen aus dem Stein so. Einfach mal so und dann gingen sie hoch. Und sie sind riesig, sie sind größer als die Klippe. Die Bäume, die ganz unten sind. Hey, ich staune. Wie ist das denn? Sie sind so steil. Und ich denke, hey, warte mal. Je größer sie sind, ist mehr Gewicht wie auch einem Kran. Ist mehr Gewicht, mehr Sachen. Wenn der Wind weht, ist viel mehr, dass man es konnte knacken, es könnte rausreißen und die fahren da runter. Je größer es ist, je mehr man tut, desto wichtiger ist es, dass man verwurzelt ist in dem, was nicht bewegt. 2. Bild. Die Wurzeln, die wachsen direkt daraus und sie greifen tief in der Erde in dem, was nicht bewegt, was nicht einfach mal so wegrutscht. Ich möchte euch, das sind sehr viele Dinge, ich weiß, aber das ist auch vieles, was Gott mir in der letzten Zeit erzählt. Je mehr ich tue für Gott, desto viel mehr brauche ich einzuplanen, einzuräumen in mir, in meinem Herzen, in meinem Alltag, in meiner Woche, wo ich meine Wurzeln tiefer in dieses Angesicht zu Angesicht, einfach in dieses Sein mit Gott. Sonst werde ich anfangen, in Leistungsdruck zu kommen. Und was daraus passiert, ist, dass ich denke, dass das, was ich für Gott tue und die Dienste, wo ich eigentlich freuen soll, die werden eher zu einem Last. Und ich verliere die Freude, für Gott zu leben. Und ich verliere die Liebe dann irgendwann selbst zu Menschen, die ich eigentlich freudig dienen soll. Und die Liebe irgendwo mal zu Gott, weil ich verstehe die Dinger nicht. Es ist tödlich, das andersrum zu haben. Es ist nicht gut. Es tötet unsere lebendige, freudige Beziehung zu Gott, wenn wir in Leistungsdenken kommen. Es ist so wichtig, dass wir bewusst einplanen, dass wir bewusst Priorität setzen, dass wir die Angesicht-zu-Angesicht-Beziehung mit Gott pflegen und da unser Sein, wer wir sind und wer er ist, da finden und wieder immer wieder zu uns, einfach mal so in dieses Herz zu Herz, nicht unbedingt sagen, aber Herz zu Herz fließen und kommunizieren. So, wie können wir das machen? Nochmal, das Stärkste, das Göttlichste, was du weiterzugeben hast, bist du selbst. Deine Frucht, deine Beziehung mit Gott. Dein Tun, deine Dienste, deine Gaben sind wichtig. Bitte sag nicht, oh, die sind nicht so wichtig, ich muss nicht da machen. Ich muss nicht hier irgendwas da für Jesus tun. Nein, sage ich nicht. Jesus selber sagte, lass sie leuchten. Lass deine gute Werke gesehen werden. Aber viel prägender und nachhaltiger ist die Frucht, die aus einer tiefen Beziehung zu Christus und unserer Hingabe zu ihm wachsen und erwachsen. Meine geistliche Mama in den USA hat mich wahrscheinlich am allermeisten geprägt in meinem Leben. Wir haben einander intensiv vielleicht, ich glaube 4 Jahre waren wir sehr intensiv unterwegs miteinander. Und ich bin oft, ertappe ich mich selber, wenn ich so eine Frage habe oder so, ich denke, ja, was würde sie machen? Wie hat sie das mal gesagt? Oder wie ist das? Aber weißt du, was mir am allermeisten geprägt hat von ihr? Ich habe von ihr gelernt, durch ihr Vorbild, Jesus zu lieben, wenn es schmerzt. Jesus zu folgen, dass er würdig ist, egal was kommt in diesem Leben. Das ist etwas kostbar. Ich kann das nicht, also das wissen wir hier, aber ich habe das hier gelernt von ihr. Das ist die Frucht, die sie in mir trägt. Wer hat dich am meisten geprägt? Wer hat dich und deine Beziehung zu Jesus vielleicht am meisten gestärkt oder geprägt? Wahrscheinlich ist es nicht durch eine einzige Tat, was sie getan haben, sondern durch ihre eigene Beziehung zu Jesus, durch ihren Charakter, die Jesus in ihnen durchgewirkt hat. Die Frucht in ihrem Leben, was du davon ernähren dürftest und lernen dürftest. Das geschieht, Frucht geschieht nicht im Vorübergehen. Es braucht Zeit und bewusste Übung, Raum einzubauen, wo du Angesicht zu Angesicht mit Jesus einfach seist. Peter Scazzero in diesem Buch hat es so eine Frage gestellt. Inwiefern fördert oder verhindert mein derzeitiges Lebenstempo meine Fähigkeit, Gottes Gegenwart und seinen Willen voll und ganz in meinem Leben zum Zug kommen zu lassen? Dass ich Gott so lieben, dass er uneingeschränkt in unserem Leben zum Zuge kommt. Dass er überall Zutritt hat. Inwiefern fördert oder verhindert mein derzeitiges Lebenstempo meine Fähigkeit, Gottes Gegenwart wahrzunehmen und einfach mit ihm zu sein? So, wie bauen wir das ein? Ich habe einiges, was ich gerne auch weitergeben möchte. Ich habe angefangen, eine Tagesreflexion zu machen, seitdem ich bei Exerzitien war. Krass, ich kann es nur empfehlen und es dauert eine ganze 15 Minuten. Ich habe eine kleine Tagebuch da, aber eigentlich, was ich tue, ist, ich setze mich einfach mal so hin. Ich werde einfach mal kurz ruhen. Ich atme tief ein und aus und fokussiere auf mein Einatmen und mein Ausatmen. Ich versuche einfach mal zu wahrzunehmen, wo ich bin in dem Raum. Ich sitze hier auf dem Boden oder in einem Stuhl und da ist keiner da oder jemand ist nebenan. Ich höre meine Nachbarn. Okay, ich bin aber hier. Und dann, was ist in mir innen drin? Wie geht's mir? Was fühle ich? Hier bin ich, Gott. Danke, du bist auch hier. Und einfach mal kurz in seiner Gegenwart anzukommen. Und dann blicke ich mit ihm zusammen auf meinen Tag. Wie bin ich aufgestanden? Vielleicht bei Frühstück, den Arbeitstag, Mittag, Nachmittag. Einfach so mal durchgehen. Und ich fange an, mit ihm zusammen zu danken, wo ich ihn erlebt habe, was ich gesehen habe, was gut war, was gelungen ist. Einfach mal Dankbarkeit durch den Tag zu haben. Und das, was nicht gut war, das, was schwer war, was mich geärgert hat oder Kraft gekostet hat, das schaue ich auch an mit ihm. Und ich dachte, okay, ja, da war ich, da habe ich gesündigt. Herr, bitte, ich tue Buße, ich bitte, dass du mir verzeihst. Ich will das nicht mehr machen. Vielleicht sollte ich mit so und so morgen reden. Okay, und einfach diese Dinge anschauen, Gutes, Schlechtes und so mit ihm den Tage einfach mal reflektieren. Dann komme ich zum Ende und ich danke ihm und dann wende ich meinen Blick auf morgen. Was kommt? Wo habe ich vielleicht Sorgen oder Ängste? Und da gebe ich das bewusst in seine Hand und ich bete das Vaterunser zum Schluss. Und dann vielleicht, ich schreibe das auch auf, aber man muss das nicht unbedingt aufschreiben, aber ich finde es cool aufzuschreiben und dann sehe ich, habe ich so wochenlang so einfach zu sehen, hey, was hat mir Freude gebracht, was war gut und einfach mal Gottes Gebetserhörungen und so weiter. Das ist eine Übung, 15 Minuten am Tag, am Ende des Tages. Es bringt mich zur Ruhe, es hilft mir, den Tag abzugehen, ich schlafe besser, ich reflektiere den Tag und ich komme, ich ist eine Übung, wo ich einfach ich bin. Wo ich bin, wie es mir geht und einfach mal in seiner Gegenwart, Angesicht zu Angesicht und er darf einfach mal da sein. Und je mehr ich das mache, wisst ihr was? Ich erlebe, dass ich fange an, das zu tun, mitten am Tag. Es ist Frucht, es wächst und es wird zu einem Lebensstil. Und das ist gut. Also so kann man das einbauen mit einer Struktur, die dann Frucht trägt und noch mehr macht. So, Tagesreflexion. Den Sabbat halten, hat Eva vorletzten Sonntag gut darüber gepredigt, hör das mal an im Internet. Aber den Sabbat halten, wo du wirklich Zeit hast. Und vielleicht auch in der Sabbat oder irgendwann in der Woche eine Zeit anzubauen, wo du ganz bewusst übst, Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Nicht nur mit einer Tagesreflexion, sondern vielleicht im extra Lobpreiszeit. Soaking. Wo du zuhörst und die Texte hörst oder singst und du denkst, hey, was spricht dich an? Was bewegt dich? Was als Emotionen kommen hoch in dir durch die Lieder? Und das mit Gott besprechen. Nicht nur, hey, tolle Lobpreiszeit. Aber, hey, tolle Lobpreiszeit, was ist das? Was ist so toll daran? Was ist vielleicht aus Traurigkeit in mir, weil, ja, ich singe das, aber ich erlebe es nicht. Und das dann mit Gott zu bringen. Wo bist du? Wer bist du gerade? Und das mit Gott zu sein. In der Natur spazieren zu gehen, tue ich das sehr oft. Was höre ich? Schöne Vögel, der Wind in den Bäumen. Ich sehe, ich rieche. Und einfach mal anzukommen. Und in der Präsenz zu sein. Und dann in der Präsenz kann ich dann anfangen, was sehe ich, was höre ich geistlich und mit Gott komme ich in Verbindung. Tagebuch zu führen, wo du dankbar bist, habe ich ein bisschen schon erklärt. Und dann ähnlich wie ich das hier, ich stelle mir vor, ich komme zu dem Kreuz. Ich visualisiere innerlich, ich komme zum Kreuz. Und ich, was sehe ich, was höre ich, was erlebe ich hier am Kreuz und rede mit Gott darüber. Das sind alle Übungen, Verschiedenes, was man machen kann, um ganz bewusst Zeit einzuräumen, in deinem Herzen, in deiner Beziehung mit Gott, wo du dann stärkst, wo du pflegst die tiefe, enge Verbindung, wo du kommst Angesicht zu Angesicht mit deinem Liebhaber, deinem Schöpfer, deinem Vater, deinem Retter und alles, was er ist. Und du siehst ihn, kennst ihn und in dieses Kennen zusammen, du bist du. Und du hast eine Freiheit, du zu sein, du selbst zu sein. und er erfüllt dich und das ist, was du weitergibst. Das ist das Kostbarste, was du weitergeben kannst. Was lenkt dich davon ab? Da muss man vielleicht überlegen, was man weglassen muss. Handy oder Spiele, Arbeitsdenken, ganz bewusst Dinge ablegen und diese Zeit einbauen. Und habe Mut, wahrzunehmen, wo du bist gerade und Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Das wollen wir kurz tun, wirklich kurz, einfach ein paar Minuten. Ein Lobpreisteam kommt, spielt ein Lied. Höre einfach zu. Schaue, was kommt in dir hoch? Wo bist du und wie geht's dir? Wer bist du heute in diesem Moment? Und einfach mit Gott, Angesicht zu Angesicht. Schließ mal die Augen, steh auf, sitze, was auch immer du brauchst, um das zu tun für dich. Aber hab diese Angesicht zu Angesicht Zeit. Und lass ihn einfach mal dich erfüllen. Und dann haben wir ein paar Ansagen zum Schluss und werden wir den Gottesdienst beenden. Vielen Dank.